Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und in unserer heutigen Folge geht es um Teilchenbeschleuniger und um ein bisschen auch das große Ganze, also nicht nur um die Beschleuniger selber, sondern auch um die Teilchen, die man da eventuell finden könnte oder zu finden versucht und auch über die Detektoren, die Teilchendetektoren, die man benutzt, um das zu finden und so weiter. All das hoffentlich halbwegs vernünftig erklärt und zwischen Dennis und mir ein bisschen diskutiert in der heutigen Folge. Viel Vergnügen!
Einige der größten Experimente in der Physik sind Teilchenbeschleuniger. Die sind auch relativ präsent in den Medien und es gibt immer sehr viele neue Entdeckungen, die da passieren. Und deswegen wollten wir euch da mal ein bisschen drüber erzählen, was das eigentlich genau ist, wie die funktionieren und was man da so alles finden kann.
Ja, erstmal ist natürlich die Frage, warum will die Physik überhaupt Teilchen beschleunigen? Die Idee ist natürlich hier, wenn wir Teilchen beschleunigen, dann stecken wir mehr Energie in Teilchen. Also wir reden hier normalerweise über kinetische Energie. Ja, wenn wir irgendwas beschleunigen, kriegt es mehr kinetische Energie. Und das Gute ist, ist immer noch Einsteins altbekanntes E gleich mc Quadrat. Das heißt, es gibt hier so eine Energie-Masse-Äquivalenz. Das heißt letztendlich, wenn man genug Energie irgendwo zur Verfügung hat an einem Ort, dann kann man daraus quasi auch neue Teilchen erzeugen, die dementsprechende Ruhemasse zum Beispiel haben, die dann nachher der Energie entspricht. Ja, das heißt, je mehr Energie ich quasi in einen kleinen Ort bringen kann, desto hochenergetische oder schwerere Teilchen kann ich auch erzeugen an der Stelle. Das heißt, man kann da auf einmal Teilchen finden, von denen die Physik vorher noch nichts wusste. Das ist so eine Idee, warum man das brauchen könnte.
Man muss es dann so ein bisschen unterscheiden, ob man nach Elementarteilchen sucht oder ob man nach irgendwelchen zusammengesetzten Teilchen sucht. Beides ist möglich in Teilchenbeschleunigern. Eine andere Anwendung, die man noch hat, ist, dass wenn man höhere Energien zur Verfügung hat, die Ortsauflösung auch wesentlich besser wird. Das heißt, wenn ich irgendwelche Sachen beschieße mit Teilchen und die haben eine höhere Energie, kann ich wesentlich besser kleinräumige Strukturen auflösen und so zum Beispiel in Atome reinschauen, in Atomkerne reinschauen oder sogar in Protonen und andere Teilchen, die aus noch kleineren Teilchen bestehen, reinschauen und gucken, wie die aufgebaut sind, also wie die innere Struktur aussieht.
Man kann sich das auch vorstellen, indem ich zum Beispiel so ein zusammengesetztes Teilchen, also ein Teilchen, das aus verschiedenen Elementarteilchen, die nicht mehr aus kleineren Teilchen bestehen, zusammengesetzt ist, das kann ich quasi auch kaputt schießen, mehr oder weniger, und dann je nachdem messen, was jetzt daraus entstanden ist.
Das ist die brutalere Variante.
Genau, ich habe so ein bisschen Probleme natürlich dann auch, dass es kann passieren, dass manche Teilchen, die dabei dann wegfliegen, nur ganz kurzlebig sind und dann ganz schnell umgewandelt werden in andere Teilchen und ich dann quasi immer nur so die Endprodukte messen kann und diese ganzen Umwandlungen vorher dann zurückrechnen muss oder mir ja sehr genau angucken muss, was ist da wirklich passiert. Also ganz viele dieser Teilchen, dieser sehr exotischen Teilchen, sind sehr, sehr kurzlebig. Einer der großen Probleme an der Stelle.
Und das dritte Hauptgebiet für Teilchenbeschleuniger ist die Erzeugung von hochenergetischer Strahlung, vor allem elektromagnetischer Strahlung. Das ist dann zum Beispiel Gammastrahlung oder Röntgenstrahlung. Und da benutzt man einfach die Tatsache, dass beschleunigte Ladung strahlt. Das heißt, ich beschleunige Teilchen, die geladen sind und die geben mir dann eine sehr gute hochenergetische Strahlung, mit der ich halt Sachen untersuchen kann, wie zum Beispiel Sachen durchleuchten kann, die für normales Licht undurchlässig sind, also Röntgen für Fortgeschrittene oder einfach Strukturen von Molekülen zum Beispiel untersuchen kann oder eben auch für die Therapie von bestimmten Krankheiten, zum Beispiel Krebs, diese Strahlung benutzen kann, um Sachen kaputt zu machen.
Genau, ich glaube, wir können einfach nachher nochmal so ein bisschen genau über Anwendungen reden, wenn wir die einzelnen Arten von Teilchenbeschleunigern vorstellen, weil die sind ja unterschiedlich natürlich geeignet für verschiedene Sachen. Ich denke, das kann man so ein bisschen durchgehen. Was alle Teilchenbeschleuniger gemeinsam haben, ist, dass sie aus großen Röhren bestehen, die normalerweise Vakuumröhren sind. Das heißt, innen drin probiert man so gut es geht, die Luft und alles andere rauszukriegen. Weil ansonsten wird sich so ein Teilchenstrahl quasi nicht fortbewegen. Ja, wenn ich da Luft drin hätte, dann würde mein Teilchen direkt irgendwie an Luftionen stoßen und sofort die komplette Energie abgeben und einfach nur die Luft kurz ionisieren. Aber das war's dann auch schon. Also wenn ich irgendwie so einen Teilchenstrahl erzeugen will und so ein Teilchen auf relativ lange Reise schicken will, dann muss ich immer dafür sorgen, dass es eigentlich nicht wechselwirkt mit der Umgebung. Und das kriege ich durch ein Vakuum hin. Normalerweise habe ich in diesen Vakuumröhren deutlich besseres Vakuum, als es zum Beispiel im Weltall der Fall wäre. Oder zumindest vergleichbares Vakuum, je nachdem, wo ich mich im Weltall gerade befinde. So gerade in Erdnähe oder sogar innerhalb der Galaxie ist es relativ schlecht im Vergleich zu solchen Röhren. Wenn ich dann zwischen Galaxien und sowas gucke, so intragalaktisches Vakuum, da wird es dann vielleicht vergleichbar. Ja, da muss ich schon sehr weit rausgehen, damit ich so gutes Vakuum erhalte, wie man das heutzutage im Labor wirklich schon hinbekommen kann. Und um das ein bisschen zu sortieren, es gibt zwei große Arten von Teilchenbeschleunigern. Das eine sind lineare Beschleuniger. Das heißt, ich schicke meine Teilchen einfach gerade auf eine gerade Strecke und probiere möglichst viel Energie reinzukriegen. Und das andere sind sogenannte Kreisbeschleuniger. Wie der Name schon sagt, die Teilchen bewegen sich auf Kreisbahnen an der Stelle. Man kann sich schon vorstellen, dass man, wenn das Ganze mit demselben Aufbau, also mit derselben Leistung, die man quasi reinsteckt, einfach mehrmals immer wieder im Kreis fliegen kann, dann ist das Ganze energetisch ein bisschen günstiger auf jeden Fall. Dafür hat es andere Nachteile. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal im Detail ein bisschen mehr drauf, was jetzt wirklich die Vor- und Nachteile sind.
Historisch gesehen, die ersten Beschleuniger waren sehr einfache Beschleuniger, die noch als Linearbeschleuniger funktionierten. Und die waren relativ klein. Das war zum Beispiel so eine braunsche Röhre oder halt Geräte, die ein sehr großes statisches elektrisches Feld hatten und in diesem elektrischen Feld dann Elektronen beschleunigt haben. Das ist eine sehr simple Art. Das war so um 1900 herum, und in den Folgejahren hat man dann versucht, das so ein bisschen auszubauen, aber wir wollten ja jetzt mit Ringbeschleunigern anfangen und da war das erste Beispiel 1930, das sogenannte Zyklotron, das von Ernest Lawrence entwickelt wurde.
Ja, auch für Zyklotrons muss man kurz, glaube ich, trotzdem erwähnen, was so eine braunsche Röhre ist, denn die brauchen wir quasi als Grundlage dafür, um nachher diese Ringbeschleuniger auch zu verstehen. Braunsche Röhre sollten die meisten noch kennen aus den alten Röhrenfernsehern. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip. Das heißt einfach nur, wir haben zum Beispiel Elektronen, die irgendwo ausgedampft werden, zum Beispiel aus einer Glühkathode oder so, und wir beschleunigen sie mit einem angelegten elektrischen Feld, also mit einer Spannung. Wir legen einfach irgendwo im Vakuum auch wieder, ja, sonst würden Elektronen nicht fliegen, wie gesagt. Legen wir einfach eine hohe Spannung an und damit beschleunigen wir die Elektronen. Und das nennt man dann mehr oder weniger braunsche Röhre. Man kann jetzt diesen Elektronenstrahl noch kollimieren, also möglichst als wirklich einen Strahl bündeln. Und das kann man jetzt zum Beispiel nutzen, um das Ganze dann weiter zu beschleunigen. Das heißt, das ist jetzt mehr oder weniger die Grundlage, die man erstmal braucht, um das auch zum Beispiel als Injektion in so einen großen Ring zu bringen. Und normalerweise, wie es jetzt weitergeht mit aller Art von Teilchenbeschleunigern, auch die moderneren, dass sie so eine Grundlage haben und dass sie jetzt elektrische Wechselspannungen auf einmal benutzen, um das Ganze jetzt schneller und weiter voran zu beschleunigen. Und darum geht es ja, immer mehr und mehr Energie reinstecken. Jetzt hattest du gerade von einem Zyklotron gesprochen. Zyklotron war ein Ringteilchenbeschleuniger oder ist ein Ringteilchenbeschleuniger, aber wir haben keine geschlossenen Ringlaufbahnen. Das heißt, das Ganze ist mehr so eine Spiralbahn. Das heißt, dieser Teilchenstrahl bewegt sich von innen spiralförmig immer weiter nach außen. Ja, der Radius wird immer größer und größer und größer. Das heißt, irgendwann wird dieses Teilchen irgendwann mal so auf den Rand stoßen von dem Teilchenbeschleuniger. Kurz davor gibt es quasi so einen extra Schub nochmal, so eine Ablenkspannung oder ein Ablenkmagnetfeld an der Stelle, sodass der Strahl dann gezielt durch ein Tor quasi ausgeführt werden kann aus dem Teilchenbeschleuniger und damit zum Beispiel dann Experimente gemacht werden können oder das Ganze auf ein Ziel geschossen werden, auf ein sogenanntes Target geschossen werden kann, um damit dann solche medizinischen Sachen zu erledigen und so weiter. Ja, das heißt, das ist das Grundprinzip hierbei ist, dass wir ein zeitlich konstantes Magnetfeld haben, was angelegt wird, um das Ganze quasi jetzt auf eine Kreisbahn zu drängen. Und dass wir jetzt ja große, man nennt das Duanden hat, also so große Kathoden oder Elektroden, in dem Fall große Elektroden, und dass man in der Mitte von zwei großen Elektroden im Prinzip so eine kleine Teilchenquelle hat. Ja, das kann zum Beispiel ein radioaktives Präparat sein, aber auch zum Beispiel so eine braunsche Röhre, aus der Sachen rauskommen. Wobei das hier jetzt an der Stelle meist eher für Ionen und nicht für Elektronen verwendet wird. Also positiv geladene Atomrümpfe, wo die Elektronen gerade fehlen. Die treten jetzt da aus und die kommen jetzt in so eine Wechselspannung zwischen den beiden Elektroden. Das heißt, die werden, wenn sie auf die eine Seite kommen, werden sie in die andere beschleunigt und so weiter. Das heißt, die gehen quasi immer hin und her und hin und her. Und dabei wird deren Radius immer größer. Das heißt, das spiralisiert, das ist bestimmt ein Wort, sich so langsam nach außen, wie gesagt, bis es dann nachher ausgekoppelt werden kann. Die Frequenz, diese Wechselspannungsfrequenz, die jetzt da angelegt werden muss an diese Elektroden, die nennt man dann auch Zyklotronfrequenz, deswegen heißt das Ganze auch Zyklotron an der Stelle. Die ist auch noch relativ wichtig bei ganz vielen anderen physikalischen Beschreibungen, die man später hat. Immer quasi, wenn sich Ladung im Kreis bewegt, dann kommt irgendwo diese Zyklotronfrequenz auch vor. Für wen, der sich für Formeln interessiert, vielleicht ganz kurz, wir haben die Ladung mal das Magnetfeld durch die jeweilige Masse des Teilchens, das man betrachtet, und dann noch so ein Faktor von 1 durch 2 Pi, den man quasi vernachlässigen kann. Das ist die Zyklotronfrequenz. Aber eigentlich ist es nur eine Konstante für ein gegebenes Magnetfeld und Teilchen. Nur, dass man weiß, die muss man hier auch anlegen, damit das Ganze vernünftig klappt und damit sich das Ganze jetzt wirklich mehr oder weniger auf diesen Spiralbahnen nach außen bewegt und dadurch immer mehr und mehr Energie bekommt. Anwendung findet hier vor allen Dingen auch in der Auslösung von Kernreaktionen statt. Das heißt, vor allen Dingen in der Medizin braucht man so Präparate, die angeregt wurden und so weiter. Das heißt, die kann man damit beschießen und anregen. Man kann aber auch zum Beispiel für Wiederaufbereitung von atomarem Müll und so weiter, kann man die damit bestrahlen quasi, je nachdem, was man jetzt genau für Ionen nimmt, die man jetzt mit solchen mit diesem Beschleuniger beschleunigt, so rum.
Das war so ein bisschen der eher historische Part an Ringbeschleunigern. Heute hat sich eine andere Technologie durchgesetzt, die sogenannten Synchrotronbeschleuniger.
Okay, probiere ich auch nochmal die Synchrotronbeschleuniger an der Stelle. Das ist im Prinzip so eine Mischung aus Ringbeschleuniger und Linearbeschleuniger. Bei einem Ringbeschleuniger hatten wir jetzt ja das größte Problem, zumindest aus energetischer Sicht, dass wir nicht geschlossene Kreisbahnen haben, sondern dass das Ganze so spiralförmig sich nach außen bewegt. Viel sinnvoller wäre es, wenn es wirklich da wieder ankommt nach einer Runde, wo es angefangen hat. Und das kann man jetzt erreichen, indem man halt ein auch statisches Magnetfeld halt so wählt, dass das Ganze auch schön auf einer Kreisbahn gelenkt wird. Das Problem ist, deswegen konnte ich das auch vorher nicht machen bei dem alten System, dass das Ganze dann erstmal gar nicht beschleunigt wird, weil ich ja nur noch ein Magnetfeld quasi an der Stelle habe. Hier gibt es eigentlich zwei Techniken, wie ich das machen kann. Entweder ich mache ein angepasstes Wechselmagnetfeld an der Stelle, dass das Ganze auf einer Kreisbahn jetzt hält und gleichzeitig mehr oder weniger beschleunigt. Das heißt, das ist nochmal ein Spezialfall. Das würde dann, soweit ich weiß, Betatron heißen. Die sind ein bisschen außergewöhnlicher, kommen aber auch heutzutage vor. Das ein bisschen einfacher zu verstehen, oder der klassische Teil ist, wie gesagt, der Synchrotron. Da hat man jetzt abwechselnd so einen Linearbeschleuniger, das heißt so eine Art braunsche Röhre. Man hat einfach so ein elektrisches Feld mehr oder weniger, was die Teilchen gerade beschleunigt. Das heißt, man hat so einen linearen Teil. Und danach hat man so einen Magnetteil, das heißt eine Ablenkung auf eine Kreisbahn. Das heißt, es wird immer beschleunigt, dann ein bisschen wieder auf die Kreisbahn gebracht. Dann wieder beschleunigt und wieder ein bisschen auf die Kreisbahn gebracht. Und das geht quasi einmal im Kreis. Und das kann man, wenn man das richtig berechnet, so planen, dass das Ganze letztendlich dann eine große Kreisbahn beschreibt. Auch wenn die Teilchen selber nicht wirklich im Kreis laufen, sondern halt so eher so ein abgehackter Kreis, weil es ja immer diese geraden Strecken mit drin gibt.
Um ein Gefühl für die Größe von heutigen Teilchenbeschleunigern zu bekommen, diese Ringbeschleuniger sind nicht nur in einer Halle untergebracht, sondern die sind wirklich so groß, dass sie in unterirdischen Tunnelanlagen aufgebaut sind. Und da gibt es so verschiedene Beispiele. Zum Beispiel das größte Beispiel ist CERN. Das ist auf der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich. Und dieser Ring hat einen Umfang von 26 Kilometern. In Hamburg haben wir auch ein etwas kleineres Beispiel, da ist das am DESY, der sogenannte Hera-Tunnel. Das sind dann so 6 Kilometer Umfang und in Hamburg läuft es dann wirklich unter der Stadt lang. Das heißt, man geht dann unter die Erde und baut sehr große Anlagen, um eben Beschleunigungsstrecke zu kriegen, damit die Teilchen eben auf diese hohen Energien beschleunigt werden können.
Ja, also sehr riesig alles. Was vielleicht noch erwähnt werden muss an der Stelle, dass man vor allen Dingen zwischen zwei grundlegenden Eigenschaften oder Anlagen unterscheidet. Man muss sich quasi vorher entscheiden, baue ich meinen Ringbeschleuniger, baue ich meinen Synchrotron, baue ich den für Elektronen oder baue ich den für deutlich schwerere Teilchen, also Protonen oder noch schwerere Ionen. Das Problem ist, also normalerweise muss ich immer ein zeitlich veränderliches magnetisches Feld haben, was sich immer mehr oder weniger dem Impuls anpasst, der Teilchen, damit das Ganze wirklich auf dieser Kreisbahn auch behalten wird im Laufe der Zeit. Das Problem ist, bei den sehr schweren Teilchen, wenn die in diesen Ringbeschleuniger reinkommen, dann haben die noch nicht so hohe Geschwindigkeiten, weil diese Vorbeschleuniger, die man braucht, bevor man die da reinschickt, noch nicht so auf so hohe Energien bringen können. Ja, also je höher die Masse, desto schwerer ist das Ganze natürlich zu beschleunigen. Das heißt, die haben eine sehr veränderliche Geschwindigkeit in diesem großen Ringbeschleuniger. Die fangen bei relativ kleinen Geschwindigkeiten an und dann werden die ganz langsam erstmal auf so extrem hohe Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit gebracht. Und um den Ausgleich für all diese Geschwindigkeiten zu haben, muss man auch den Linearbereich quasi anpassen. Das heißt, die HF-Frequenzen, die Hochfrequenzspannungen, die ich in diesem Linearbereich habe, müssen auch veränderlich sein für meine Protonenringe oder Ionenringe. Bei Elektronen sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Elektronen sind sehr, sehr leicht und damit sehr, sehr schnell quasi fast auf Lichtgeschwindigkeit zu bringen. Sie können natürlich Lichtgeschwindigkeit nie ganz erreichen. Sie haben eine Masse, eine Ruhemasse, aber sie kommen sehr, sehr schnell sehr nah dran. Es reichen ungefähr 80 kV in so einer braunschen Röhre, damit kriege ich das schon auf die Hälfte der Lichtgeschwindigkeit oder so, und das ist quasi nichts. Das heißt, hier kommen die aufgrund der Vorbeschleuniger, wie auch immer die jetzt erstmal aussehen, da gibt es verschiedene Arten, zum Beispiel so eine braunsche Röhre, kommen die jetzt in diesen Ringbeschleuniger rein und haben da schon fast Lichtgeschwindigkeit. Und man kriegt sie quasi nicht mehr schneller. Das heißt, die ändern sich jetzt prozentual die Geschwindigkeit fast gar nicht mehr. Das Einzige, was man jetzt erhöht, ist die Energie des Teilchens und der Impuls des Teilchens, aber nicht mehr die Geschwindigkeit. Das heißt, man braucht diesen Teil nicht der veränderlichen Spannung bei den Linearteilen. Und damit ist eigentlich das ganze Design dieses Speicherrings anders. Das heißt, man muss sich eigentlich vorher schon entscheiden, will ich damit eher Elektronen oder will ich damit eher Ionen oder Protonen oder noch schwere Ionen beschleunigen an der Stelle. Und wenn man das Ganze mit Elektronen macht, dann macht man das meistens vor allen Dingen, um Synchrotronstrahlung zu erzeugen. Synchrotronstrahlung hatten wir in anderen Podcasts, meine ich, schon öfter angesprochen, oder Janis?
Ja, ich denke schon. War das bei den Feldtheorien oder so?
Ich meine, es kamen auch schon mal Fragen sogar dazu. Hier vielleicht nochmal eingeworfen. Also wenn ihr Fragen zu unserem Podcast habt, auch jetzt zu der heutigen Folge, schreibt uns bei einer unserer Seiten. Ja, Facebook, Instagram, Physik-Geplänkel oder unsere E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes nochmal, physikgeplänkel@gmail.com. Wir antworten immer sehr gerne, auf jeden Fall auf alle E-Mails und manchmal auch dann noch mündlich im Podcast. Also Synchrotronstrahlung ist eigentlich nur die Strahlung, die entsteht, wenn geladene Teilchen auf Kreisbahnen abgelenkt werden, mehr oder weniger. Das heißt, alle Ladung, die beschleunigt wird, strahlt. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Elektron sehr stark abgebremst wird, dann nennt man das normalerweise Bremsstrahlung, die dabei entsteht. Die ist zum Beispiel klassisch in so einem Röntgenbereich. Das nutzt man zum Beispiel in Röntgenröhren, um Röntgenstrahlung zu erzeugen. Wenn man das Ganze ablenkt auf Kreisbahnen, auch dann findet eine beschleunigte Bewegung statt physikalisch. Das heißt, auch hier verlieren dann die Elektronen Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung, zum Beispiel auch Röntgenstrahlung, die jetzt hier ausgestrahlt wird. Wenn die so entsteht, heißt die normalerweise Synchrotronstrahlung. Das heißt, auf diesen Ringbeschleunigern haben wir kontinuierlich quasi an der Seite weggehend diese Synchrotronstrahlung. Das ist auch ein bisschen ein Problem, weil man sehr, sehr schnell Energie verliert aufgrund der Synchrotronstrahlung. Die fehlt natürlich nachher als kinetische Energie den Elektronen oder den Ionen, die man da drin hat. Da sind quasi auch gerade bei Elektronen sehr schnell die Grenzen erreicht, die man mit solchen Ringbeschleunigern hier als Energie, als kinetische Energie haben kann. Denn wenn wir sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit sind, also sehr stark im relativistischen Bereich, dann verlieren wir sehr, sehr, sehr viel Energie aufgrund von Synchrotronstrahlung. Ja, also es geht dann mit der vierten Potenz, wenn man sehr nah ist. Das heißt, die Energie, die man reinsteckt, geht quasi größtenteils fast komplett einfach nur noch in Synchrotronstrahlung verloren. Deswegen sind auch diese Ringbeschleuniger für Elektronen nur so mäßig gut geeignet. Sie sind vor allen Dingen dann geeignet, wenn man Synchrotronstrahlung haben will. Ja, da gibt es natürlich diverse Anwendungsgebiete, wir haben ja schon welche angesprochen, ja, Materialkunde. Man kann sich das vorstellen wie Röntgenstrahlung, man kann damit Sachen durchleuchten, ja, man kann mehrere Schichten angucken, man kann in der Medizin damit einige Sachen machen, man kann auch bei Menschen Sachen durchleuchten und solche Strahlentherapien und sowas machen. Für all das braucht man gute Synchrotronstrahlung.
Beliebt ist auch, alte Bilder zu untersuchen, ob da andere Bilder drunter waren oder ob die übermalt wurden oder zu gucken, ob die wirklich echt sind. Also eine von den Anwendungen, die relativ häufig sogar benutzt wird, weil es da, weil da natürlich sehr viel Geld drin steckt und man deswegen sehr großes Interesse hat, da vielleicht unbekannte Bilder zu finden oder den Wert festzustellen.
Genau, dafür will man immer möglichst ja schön konstante, gut gerichtete Synchrotronstrahlung haben. Und dann erweitert man diese Ringe in etwas, das nennt man dann Speicherringe. Speicherringe ist dasselbe wie das, was ich gerade erklärt habe, also auch einfach ein Synchrotron. Aber man hat sehr, sehr lange Umlaufzeiten von mehreren Stunden und mehr teilweise, wo die Elektronen in dem Fall wirklich in diesem Speicherring drin bleiben und immer im Kreis fliegen. Und man initiiert aber die ganze Zeit immer mehr Teilchen dazu. Das heißt, die Teilchendichte wird auch größer und größer und größer. Sehr hohe Teilchendichte, die bleiben da sehr lange drin und werden teilweise gar nicht mehr rausgenommen, bis sie irgendwann natürlich dann irgendwann nicht mehr gehalten werden können quasi. Aber man will die gar nicht irgendwo dann nachher noch auf ein Target schießen oder so, sondern man will die einfach nur in diesem Ring im Kreis laufen haben, damit man gute Synchrotronstrahlung bekommt.
Ganz schön fies. Das ist
quasi der einzige Sinn an der Stelle davon. Die andere Idee ist natürlich jetzt, wenn ich nicht Elektronen habe, sondern wenn ich Teilchen habe mit größerer Masse, die kann ich ja, die sind noch nicht nahe der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, da erzeuge ich noch gar nicht so viel Synchrotronstrahlung, sondern da geht erstmal der größte Teil der Energie wirklich noch in die Beschleunigung der Teilchen und damit kriege ich dann höhere Energien zusammen. Aber auch die kann ich natürlich in einen Speicherring packen. Also ich kann quasi einen Ring konzipieren, wo die sehr lange drin sind, wo ich immer mehr und mehr Teilchen reinstecke. Und jetzt wird's spannend für die Grundlagenforschung, weil jetzt kann ich sowas machen wie Teilchenkollision. Ich kann jetzt entweder irgendwo, irgendwann ein Teilchen, diesen Teilchenstrahl ein bisschen auskoppeln und auf einen Target schießen, also auf irgendein anderes schweres Element zum Beispiel und probieren, da irgendwelche neuen Teilchen aufgrund dieser hochenergetischen Kollision zu erzeugen. Oder, womit ich noch viel mehr Energie reinkriege, ist, wenn ich zwei Speicherringe in derselben Röhre habe, aber entgegenläufig. Und die kann ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen verkippen, sodass ich Kollisionspunkte habe. Und jetzt habe ich wirklich Teilchenkollisionen von entgegengesetzt laufenden Teilchen. Mehr oder weniger kriege ich doppelte Energie an der Stelle direkt. Und ich habe auch noch einen Vorteil, dass ich weniger Energie verliere, weil ich im Prinzip im richtigen System direkt messe. Vielleicht, Janis, hast du eine bessere Vorstellung von?
Ja, man kann sich das so vorstellen, wenn ich einen Teilchenstrahl auf ein fixes Target schieße, dass dann die Teilchen ja extrem viel kinetische Energie haben, ein bisschen von der kinetischen Energie durch den Zusammenstoß loswerden, aber trotzdem noch in der Richtung, in der sie reinkamen, noch ein ganzes Stück weiterfliegen werden mit relativ hoher Energie. Wenn ich jetzt aber die aus zwei Richtungen zusammenprallen lasse, dann heben sich ja die kinetischen Terme so ein bisschen auf von den Teilchen, die aufeinanderprallen. Und die neuen Teilchen, die entstehen, die fliegen jetzt nicht mit so extrem hoher Geschwindigkeit in Richtung der Teilchenbewegung weg, sondern in alle möglichen Richtungen. Und dann ist es ein bisschen einfacher, die Sachen dann schön zu detektieren.
Genau. Vielleicht können wir schon weggehen jetzt von den Ringbeschleunigern an der Stelle, weil wir müssen uns immer noch dafür interessieren, wie kriegen wir jetzt Elektronen auf sehr, sehr hohe Energien. Und wir haben gerade schon gelernt, bei Ringbeschleunigern geht uns das meiste bei Elektronen durch Synchrotronstrahlung flöten. Das heißt, wir benutzen natürlich dann Linearbeschleuniger für Elektronen an der Stelle. Man kann erstmal grundsätzlich Linearbeschleuniger auch benutzen als quasi Injektionsquelle für Ringbeschleuniger. Das heißt, ich habe irgendwelche Ionen oder Elektronen erstmal in einem kurzen Stück Linearbeschleuniger und speise es dann ein in so einen großen Ringbeschleuniger. Das wird normalerweise eigentlich immer benutzt bei allen großen Ringbeschleunigern. Aber man kann auch zum Beispiel viel Energie in Elektronen stecken, um zum Beispiel Elektronenkollisionen oder sowas hervorzurufen. Dafür braucht man dann wirklich auch reine Linearbeschleuniger. Ich hatte ja vorher schon gesagt, wir haben immer die Brownsche Röhre quasi als erste Grundidee, als Injektion und danach dann eine Wechselspannung, um das Ganze noch höher zu beschleunigen. Das geht auch bei den einfachsten Linearbeschleunigern so. Das muss ich kurz nachgucken, die heißt genau Wiede-Röhe-Beschleuniger war der Name. Das ist das einfachste Prinzip, was man sich an der Stelle mit Wechselspannung ausdenken kann. Also wir haben jetzt die schon vorbeschleunigten Elektronen. Und jetzt habe ich einfach abwechselnd meine eine Art Ring-Elektroden quasi, wo ich mein elektromagnetisches Wechselfeld anlegen kann. Und ich schalte die jetzt immer so, dass mein Teilchen gerade quasi beschleunigt wird in die richtige Richtung. Ja, also die werden jetzt immer hin und her geschaltet und immer, wenn ich in dem einen Bereich bin, werde ich abgestoßen, dann war das andere gerade negativ quasi, hat mich angezogen ein bisschen und jetzt komme ich in den Bereich, dann ist das genau wieder dann negativ so rum und dann wird es wieder abgestoßen. Also das schaltet immer genau in dem Takt hin und her, dass mein Elektron in dem Fall immer beschleunigt wird, weiter beschleunigt, beschleunigt, beschleunigt. Ja, also ich habe immer so Wechselspannung zwischen zwei solchen Ringelektroden, wo ich durchfliege, aber es wechselt halt im richtigen Takt, je nach Geschwindigkeit meiner Elektronen. Es muss natürlich dann angepasst werden an die Geschwindigkeit. Das ist das Grundprinzip. Das wurde vor allen Dingen früher viel benutzt oder heute noch in kleineren Versuchen und so weiter. Aber seit etwa 1950 gibt's einen, ja, wird dasselbe Prinzip eigentlich genutzt, aber wird deutlich, deutlich besser gemacht. Und zwar wird das ein bisschen komplizierter. Man nimmt eine Art, man kann sich das erstmal als stehende elektromagnetische Wellen vorstellen. In dem Fall in einem großen Resonator. Resonator heißt einfach, die Wellen können jetzt, diese elektromagnetischen Wellen, werden jetzt quasi hin und her reflektiert. Ja, und wie Wasserwellen, die irgendwo an einem Berg oder so zurückreflektiert werden. Und wenn man jetzt die Länge richtig wählt und die Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung, dann bilden sich jetzt hier stehende Wellen aus. Das heißt, das Bild von draußen drauf wechselt quasi nicht. Die Knotenpunkte sind alle an derselben Stelle. Und es kann jetzt nur der Bauch quasi oder das Tal der elektromagnetischen Welle kann jetzt so hoch und runter schwingen. Das heißt, es ist mal plus und mal negativ. Das heißt, wieder mal abstoßen und mal anziehen auf mein Elektron. Ja, das heißt, wenn das jetzt durch diese elektromagnetische, stehende elektromagnetische Welle durchfliegt, kann ich die wieder, wenn ich die richtig time und richtig hin und her schalte mit der richtigen Frequenz, kann ich es wieder so timen, dass mein Elektron immer geradeaus beschleunigt wird gerade. Und das ist eigentlich die moderne Art, das zu machen, denn hier habe ich richtig hohe Frequenzen, die ich quasi, mit denen ich schalten kann und damit kriege ich richtig hohe Geschwindigkeiten letztendlich meines Elektrons hin. Das geht hier bis in ja, Gigahertz-Bereich, 10 Gigahertz oder sowas, kann ich hier dann letztendlich dieses elektromagnetische Feld quasi hin und her schalten. Das entspricht dann auch direkt der Geschwindigkeit und damit der kinetischen Energie, die ich in so ein Elektron nachher stellen kann.
Die noch etwas neuere Variante ist dann die sogenannte Laser Wakefield Acceleration. Das ist wieder das gleiche Prinzip, aber in ein anderes System übertragen und dadurch braucht es dann wesentlich kürzere Strecken, um auf die gleichen Geschwindigkeiten zu bekommen. Und zwar, was man macht, ist, man nimmt zum Beispiel hochenergetische Laserpulse oder Elektronenpulse und schießt sie in ein Plasma. Und Plasma sind ja geladene Teilchen, positiv und negativ geladen, die einfach so übereinander und durcheinander schwirren und nach außen hin keine Ladung haben. Also das sind genau gleich viele positive und negative Teilchen. Aber wenn ich jetzt da so einen störenden Puls durchschicke, werden Ladungen getrennt. Das heißt, die leichteren Elektronen werden verdrängt, aber die schwereren positiv geladenen Rümpfe bleiben relativ träge an ihren Plätzen und dadurch entstehen sehr, sehr starke elektrische Felder zwischen diesen getrennten Ladungen. Und in diesen elektrischen Feldern können jetzt Elektronen beschleunigt werden. Und wenn ich die Pulse richtig da durchschicke, entstehen quasi so, ja, das kann man sich so als eine Welle vorstellen, so Wellen an Ladungstrennung, die sich da durchbewegen mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Und auf dieser Welle surfen jetzt diese Elektronen und werden dadurch beschleunigt. Das ist dann dieses Wakefield, also dieses auf der brechenden Welle zu surfen, um zu beschleunigen, dieser Effekt. Und das kann man dann sogar noch ein bisschen weitermachen, dass man nicht mit der Welle gerade surft, sondern wie ein richtiger Surfer das macht, so entlang der Welle surft, also so ein bisschen diagonal und dadurch dann noch mehr Geschwindigkeit aufsammelt, weil er eben die Energie entlang der Welle aufnimmt, als wenn man einfach nur sich mit der Welle mittreiben lässt. Das ist so die modernste Variante, dass man halt eben starke Laser benutzt oder andere Pulse, um in diesem Plasma diese wahnsinnig starken elektrischen Felder zu erzeugen, mit denen dann beschleunigt wird. Aber vom Grundprinzip her ist es immer das Gleiche, dass man ein elektrisches Feld hat, das so mit dem zu beschleunigenden Objekt mitwandert, auf eine gewisse Art, dass es halt immer Beschleunigung erfährt und nicht nur einmal kurz.
Genau, was die alle als Problem dann noch gemeinsam haben, wenn ich die jetzt so beschleunige, so ein Teilchenstrahl quasi, dann ist der sehr stark divergent, das heißt auseinanderlaufend. Ich habe diesen Strahl und jetzt muss ich den immer wieder kollimieren, also schön bündeln, damit es auch so ein schöner Strahl bleibt und damit die Teilchen nicht irgendwo hinfliegen. Und dafür nehme ich dann wirklich relativ komplexe Magnetfelder einfach. Das kann ich vorher berechnen. Das heißt, es sind große Elektromagnete, die aber ein statisches Magnetfeld an der Stelle liefern. Und das sind entweder dann große Quadrupolmagnete oder Magnetfelder oder sogar Sechstrupolmagnetfelder. Also so komische sechs verschiedene Pole, die quasi so vorliegen, die dann so berechnet sind, dass die Strahlen, die dabei entstehen, auch wirklich dann kollimiert bleiben an einer Stelle. Das muss man immer bedenken, wenn man so einen Linearbeschleuniger hat.
Jetzt kann man natürlich im Linearbeschleuniger die beschleunigten Objekte selbst benutzen oder aber wie bei einem Synchrotron auch die erzeugte Bremsstrahlung. Und im Linearbeschleuniger macht man das häufig so, dass man orthogonal zur Flugrichtung von den Elektronen zum Beispiel elektrische Felder anlegt, die auch wechseln und dadurch die Elektronen so ein bisschen hoch und runter hüpfen lassen. Also das nennt sich dann Undulatoren. Das heißt, die Elektronen erfahren so eine leichte Beschleunigung und das reicht dann aus, um sehr schöne Röntgenstrahlung oder teilweise auch Gammastrahlung zu erzeugen, mit dem man dann wieder Streuexperimente machen kann, zum Beispiel Atome kaputt schießen kann oder Moleküle kaputt schießen kann und dann schauen kann, was für Stücke habe ich da, wie sah das vorher aus und alle möglichen anderen Anwendungen wie zum Beispiel.
Wo du gerade über Röntgenstrahlung bzw. Gammastrahlung redest, ist ganz lustig. Da kommt es immer darauf an, welchen Physiker man fragt, in der Tat, weil es ist nicht klar, wie wirklich die Trennung zwischen Röntgen und Gammastrahlung ist. Es gibt die Teilchenphysiker, die, so wie du erzählt hast, normalerweise sagen, okay, bis zu die und die Energie, also sehr, sehr, sehr hohe Energie ist Gammastrahlung, also von ab da bis unendlich quasi ist Gammastrahlung und der Energiebereich darunter ist Röntgenstrahlung und danach kommt dann der UV-Strahlungsbereich und so weiter. Wenn du Kernphysiker fragst, sagen sie normalerweise, Gammastrahlung, egal welche Energie sie hat, ist immer die, die aus dem Kern kommt, also die im Atomkern selber entsteht. Und alles, was außerhalb des Atomkerns, also durch Elektronen oder so, durch beschleunigte Elektronen entsteht, ist Röntgenstrahlung. Das kann halt sehr, sehr harte Röntgenstrahlung sein, die auch höher energetisch ist als Gammastrahlung. Aber sie würden sie dann trotzdem als Röntgenstrahlung bezeichnen. Also es kommt ein bisschen darauf an, welchen Physiker man fragt. Diese Begriffe sind nicht ganz klar getrennt an der Stelle. Da würde ich auf jeden Fall, wenn ich das in der Schule habe oder so, den Lehrer nach seiner Definition fragen, das ist nicht eindeutig. Ist mir dabei nur gerade eingefallen. Andere Anwendungen, die man jetzt mit solchen Linearbeschleunigern machen kann, ist zum Beispiel, du hattest gerade schon vorhin gesagt, man kann sehr, sehr gut röntgen. Zum Beispiel kann man jetzt ganze Schiffs- oder Frachtcontainer damit komplett durchröntgen. Da würden normalerweise Röntgenstrahlung gar nicht durchgehen und auch nicht durch alle Sachen dann durch, vor allen Dingen, die da drin sind. Das heißt, solche Sachen tun sich dann auf einmal auf. Das wird ganz gerne gemacht. Man kann es aber auch zum Beispiel, man kann Lebensmittel damit bestrahlen. Das wird wirklich gemacht, zum Beispiel, um sie länger haltbar zu machen. Also man kann zum Beispiel alle Keime abtöten, die bei Lebensmitteln sind. Und so das Haltbarkeitsdatum verlängern. Auch interessant, man muss natürlich immer genau wissen, was man an der Stelle tut. Und das muss genau untersucht werden. Nicht, dass man aus Versehen noch DNA-Stränge trennt und dann irgendwelche Mutationen oder sowas hervorruft.
Oder dass man irgendwelche Teilchen dazu anregt, radioaktiv zu werden und dann nach und nach zu zerfallen. Das wäre dann nicht ganz so gut, Lebensmittel.
Ja, aber es klappt wohl ganz gut. Also das wird wirklich eingesetzt in der Lebensmittelindustrie und das ist eigentlich eine herkömmliche, bekannte Methode der Haltbarkeitsmachung. Ich denke, für Beschleuniger sind wir soweit, zumindest bei der kurzen Liste, die wir uns hier gemacht haben, durch. Dementsprechend, was wird jetzt als nächstes passieren? Ja, es wird jetzt irgendwie, muss jetzt, wenn man das in der Grundlagenforschung benutzt, dann zum Beispiel so ein Collider, also wenn man jetzt diese entgegenläufigen Bahnen hat und man lässt jetzt Teilchen zusammenprallen mit hohen Energien, dann will man ja messen, was entstehen da vielleicht für neue Teilchen oder was entstehen da überhaupt für Teilchen. Wie kann ich das genau messen? Und dafür braucht man die großen Detektoren, die diese Ringbeschleuniger normalerweise haben. Und da gibt es so viele unterschiedliche Detektoren und was die alles messen können. Man kann natürlich alle Teilcheneigenschaften sich vorstellen, dass man die messen kann. Energie, Impuls, Flugbahn, Ladung, Spin und solche Sachen. Ja, die kann man alle irgendwie messen und im Prinzip gibt es für jede Teilcheneigenschaft auch irgendwie eine Art von Detektor, die man bauen kann. Was ich jetzt hier mal rausgesucht habe, und ja, das musste ich auf jeden Fall raussuchen, das hat nämlich sehr viele Zahlen, sind die Daten vom ATLAS-Detektor am CERN. Das ist der Detektor, der unter anderem mit das Higgs-Boson, ja, das sogenannte Gottesteilchen von der Presse, wir haben ja schon eine eigene Folge darüber mal gemacht, gefunden hat, entdeckt hat. Das ist ein sehr spannender Detektor. Es ist nicht der größte Detektor der Welt, aber die Zahlen sind so beeindruckend, dass es keinen großen Unterschied mehr macht, wie groß jetzt wirklich der Detektor an der Stelle ist. Der ATLAS-Detektor selber hat Außenmaße von 45 Meter mal 22 Meter mal 22 Meter. Also na, Höhe, Länge ist 22, Höhe, Breite und die Länge ist 45 Meter. Das Ding wiegt insgesamt knapp 7000 Tonnen.
Das ist schon wirklich beeindruckend.
Genau, was kann man damit alles nachweisen? Also man kann auf jeden Fall die Energien von Teilchen nachweisen, sowohl von geladenen Teilchen als auch von neutralen Teilchen. Man kann die Impulse von geladenen Teilchen nachweisen und ganz, ganz wichtig, man kann die Gesamtenergie nachweisen, die jetzt durch so eine komplette Kollision entstanden ist. Das ist besonders wichtig, weil man weiß ja, was man reinschickt, was man zur Kollision bringt. Das heißt, wenn sich das nicht aufaddiert zu der Gesamtenergie, die man nachher misst, weiß man, dabei muss was entstanden sein, was der Detektor nicht gemessen hat, was entkommen ist. Ja, das heißt, es ist so ein Hinweis auf ein neues Teilchen, worauf der Detektor nicht angesprochen hat, was vielleicht besonders leicht ist, besonders schnell ist oder so. Und dann kann man wirklich sich damit näher beschäftigen. Das ist ein Hinweis auf eine neue Physik, auf neue Teilchen. Also die Gesamtenergie von so einer Kollision ist immer sehr wichtig zu messen an der Stelle.
Bei den Detektoren wird immer wieder das gleiche Prinzip angewandt. Man benutzt ein Magnetfeld, um mithilfe der eben schon erwähnten Zyklotronfrequenz die Teilchen nach ihrer Masse und ihrer Ladung zu trennen. Und dann kann man sich angucken, wie die sich in diesem Magnetfeld bewegen und dadurch auch schließen, woher die genau gekommen sind. Und im Atlas-Detektor gibt es ganz innen dann diesen Bereich, da hat man ein Magnetfeld von 2 Tesla. Und da werden die Teilchen dann abgelenkt und fliegen durch sogenannte Halbleiterpixel. Das heißt, es sind ganz viele Pixel aus Halbleitern, die durch das durchfliegende Teilchen dann eine Spannung messen. Und dann kann man rekonstruieren, wo genau ist dieses Teilchen langgeflogen, auf welcher Kreisbahn. Und dann kann man zurückrechnen, von welchem Ort genau kam dieses Teilchen. Und das gibt einem sehr viele Informationen über die Natur des Teilchens und den Impuls, den das Teilchen hat. Und die Dinger sind so gut gebaut, dass man die bis auf wenige Mikrometer genau diese Teilchenbahnen messen kann und dadurch dann eben sehr, sehr gut zurückrechnen kann, woher kamen die und welche Eigenschaften genau haben diese Teilchen. Und das nächste Beeindruckende dabei ist, dass es nicht 1, 2 Teilchen sind, die man da sieht, sondern man sieht wirklich 100.000 Ereignisse pro Sekunde, wo man die Spuren dann nachverfolgen kann.
Das braucht natürlich auch eine hohe Rechenleistung dafür. Ja? Da werden große Supercomputer auch in der Nachauswertung dann benutzt, um zu gucken, war in diesen ganzen Detektorreaktionen quasi, war da irgendwas drin, was wir noch nicht kannten. Also quasi wird erstmal ganz viel Daten aufgenommen und diese Kollisionen alle nur gemessen, was hat der Detektor zu welcher Zeit angezeigt und im Nachhinein kann dann geguckt werden, passt das alles mit der aktuellen Physik oder war da vielleicht mehr drin? Und dann kann man nochmal neu nachgucken, weil es gerade diese vielen Ereignisse pro Sekunde sind. Genau, das Ganze ist meistens so ein bisschen zwiebelförmig aufgebaut. Also wir haben jetzt, Janis hat gerade den innersten Teil quasi beschrieben des Detektors und jetzt diese Kollision findet quasi in der Mitte statt, innen drin und die Teilchen fliegen jetzt ja nach außen weg. Das heißt, man kann jetzt ganz innen am besten diese ja, sehr dicken Rümpfe oder so, die entstehen, nachweisen. Und je leichter die entstehenden Produkte werden, kann ich die dann ganz außen nachher noch nachweisen in dieser Zwiebel von Detektorschichten. Das wird immer beeindruckender im Prinzip, weil man wirklich sehr, sehr ja, viele Detektoren teilweise hat, damit man wirklich den ganzen Raum auch messen kann, ja, und nichts verpasst und auch so eine Art 3D-Sicht hat auf das Ganze. Das nächste, was jetzt auch noch zum inneren Teil gehört, ist so eine Art Siliziumdetektor. Das sind so Siliziumstreifen. Das Ganze ist aufgeteilt, damit man mal so ein bisschen die Größenordnung hat, in 4000 Module, Detektormodule. Und die haben jeweils fast 800 Auslesestreifen, wo dann immer ein Kontakt jeweils dann auch quasi dazu führt, dass man sagt, ah, da war gerade ein Teilchen. Und man kann auch ungefähr den Impuls davon angeben. Das hat auch wieder eine sehr gute räumliche Auflösung letztendlich und man kann dann immer genau sagen, wo kam das gerade her. Ja, und wenn man jetzt noch gucken will, war das Ganze ein Elektron oder nicht, dafür gibt es noch einen eigenen Messer, der quasi sagen kann, war das Ganze gerade ein Elektron, das hier abgebremst wurde, das macht es wieder über diese Bremsstrahlung. Da gibt es so eine Art, ja, so einen mehr oder weniger einen Schaum, wo die Elektronen rauftreffen und dann Röntgenstrahlung erzeugen, die man dann nachher wieder messen kann. Und man kann auch dieses Abbremsen der Elektronen sehr gut messen. Das heißt, hier kann man schon mal eine Unterscheidung machen, mehr oder weniger von der Masse des Teilchens selber. Das ist im Prinzip so der innerste Teil des Detektors. Dann außenrum ist ein riesiger supraleitender Magnet. Du hattest gerade schon gesagt, 2 Tesla. Dieser Magnet alleine wiegt ungefähr 4 Tonnen, der jetzt da außenrum ist. Ja, und dann kommen wir im Prinzip zur nächsten Schicht. Und hier beginnen jetzt die ganzen Kalorimeter. Kalorimeter heißt immer, das sind Energiemesser. Ja, das heißt, wir messen jetzt verschieden von verschiedenen schweren Teilen die Energien. Das erste ist im Atlas-Detektor jetzt ein EM-Kalorimeter, also ein elektromagnetischer Kalorimeter. Das heißt, er misst vor allen Dingen die Energien von elektromagnetischer Strahlung, kann aber auch die Energien von Elektronen an der Stelle schon messen. Das heißt, hier braucht man immer irgendwas, was das Ganze absorbiert, um das Ganze als Nachweis zu haben. In dem Fall ist das flüssiges Argon. Da würden also die Elektronen und die die Gammastrahlung und Röntgenstrahlung hier rausgefiltert und kann dadurch quasi dann gemessen werden. Blei hat man hier als Absorber, damit das auf keinen Fall dann durchkommt. Und als Detektoren hat man hier jetzt 190.000, ich bin immer sehr beeindruckt von der Zahl, deswegen musste ich nochmal nachgucken, 190.000 Auslesezellen. Und hierbei muss man bedenken, die haben alle ihre eigene Ausleseelektronik. Das heißt, wir haben hier 190.000 einzelne Detektoren, die eigen vernetzt sind, verdrahtet sind zu ihren eigenen Schaltkreisen und alle einzeln unabhängig voneinander ausgelesen werden können.
Wenn man sich mal Bilder anguckt von diesen Detektoren, wenn die geöffnet sind, sieht man diese wahnsinnig dicken Kabelstränge, wo diese ganzen Daten und diese ganze Elektronik mit verbunden ist. Und ja, 190.000 einzelne Detektoren mit eigener Elektronik, das ist ein wahnsinnig großer Aufwand, das erstmal zu bauen, das einzubauen, das zu testen und sicherzustellen, dass es auch alles funktioniert. Also sieht man, was für Arbeit da drin steckt und wie viel Aufwand das ist, so ein paar kleine Teilchen zu detektieren und zu gucken, wo die langfliegen.
Genau, wir bauen selber öfter mal Elektroniken im Labor, um Sachen, Detektoren zu bauen oder auszulesen oder so weiter. Und meistens verzweifeln wir so an 10 oder 20. Ja? Ja, 190.000 will ich mir nicht vorstellen an der Stelle. Das nächste Kalorimeter wäre das hadronische Kalorimeter. Wir machen gleich nochmal einen eigenen Teilchenbereich, wo wir nochmal genau erzählen, was sind jetzt diese Hadronen, die wir an der Stelle messen. Aber im hadronischen Kalorimeter kann man jetzt diese Hadronen messen. Die wären jetzt bis dahin oder können jetzt bis dahin kommen. Hier nimmt man keinen Bleiabsorber mehr. Hier hat man jetzt normalerweise einen Eisenabsorber, vor allem im Atlasdetektor. Und hat Plastikzintillatoren. Zintillatoren kann man sich so ein bisschen so vorstellen, das ist so eine Art fluoreszierendes Material für sehr, sehr harte Strahlung, also radioaktive Strahlung würde man im Normalfall sagen. In dem Fall geht das auch für Hadronen. Ja, und das heißt, man kann dieses Material anregen und das wird dann wieder abgeregt und zintilliert sozusagen an der Stelle, so nennt man das. Diese Eisenabsorber und Plastikzintillatoren sind jetzt hier so sandwichmäßig in ganz vielen kleinen Schichten hintereinander aufgebaut, sodass das letztendlich dann alles auch abfangen sollte, wenn es da durchgeht. Zusätzlich gibt es jetzt hier im Vorwärtsbereich der Strahlung, also da, wo die Strahlung quasi in die Kollisionsrichtung der Strahlung, gibt es jetzt hier auch nochmal so ein EM-Kalorimeter zusätzlich, damit man jetzt hier nochmal sehen kann, war hier nochmal was übergeblieben quasi oder entsteht jetzt hier nochmal was mehr bei den Reaktionen, um da auch immer auf der sicheren Seite zu sein auf jeden Fall.
Ganz außen kommt dann der, wie ich finde, beeindruckendste Detektor für die Teilchen, die sich am schwersten nachweisen lassen. In dem Fall sind das Myonen, sind so ein bisschen wie Elektronen, nur ein bisschen schwerer. Und die kommen relativ weit. Also die interagieren nicht so viel mit der Materie, das heißt, die fliegen relativ weit durch. Und deswegen ist der Detektor für die ganz außen. Und da hat man wieder Magnetfelder, diesmal noch stärkere Magnetfelder, die man nicht mehr durch feste Magneten bekommt, sondern durch Elektromagneten, die aus Spulen bestehen. Das sind einfach Spulen, die in der Luft sind, also ohne irgendeinen Kern oder sowas dabei. Und das nennt man dann torodiales Luftspulenmagnetsystem. Und das kreiert einem 3 bis 8 Tesla, benötigt aber auch extrem viel Strom. Und natürlich muss sowas dann schon supraleitend sein, damit das nicht einfach verbrennt oder verdampft. Das heißt, in dem Fall hat man 70 Kilometer an supraleitenden Leitern und da fließen dann 20 Kiloampere an Strom durch mit einer Gesamtenergie von einem Gigajoule. Also es ist schon extrem viel Energie, die da durchgepumpt wird. Aber das ermöglicht einem dann, Myonen zu detektieren. Und zwar hat man dafür entsprechend viele Detektoren, die das dann können. Das sind über 1 Million Auslesekanäle, also eben 190.000 waren schon beeindruckend, aber jetzt sind es nochmal über 1 Million Kanäle extra, die da außen sind.
Ja.
Das ist einfach wahnsinnig. Und diese Detektoren haben eine Gesamtfläche von 5.500 Quadratmeter. Also es ist einfach beeindruckend.
Das ist wirklich extrem, ne?
Vor allem die Detektoren müssen ja extrem empfindlich sein, die müssen getestet sein, dass sie auch funktionieren. Die müssen sehr rein sein vom Material. Das heißt, die Ansprüche sind einfach wahnsinnig groß und das dann.
Hier wird es jetzt nochmal besonders interessant. Wir haben ja auch wieder eine genaue Ortsauflösung, die wir hinbekommen wollen. In dem Fall sind das ungefähr 50 Mikrometer Ortsauflösung, also Auflösung der Myonenbahnen quasi, so kann man sich das vorstellen. So genau wissen wir, wo die langfliegen. Das Problem ist, dass natürlich dieses komplette Magnetsystem und alles drumherum darf natürlich jetzt auch nicht, muss deutlich weniger wackeln als diese 50 Mikrometer. Das Problem ist, das tut es nicht. Ja, ganz normale Erdverschiebungen und so weiter sind deutlich mehr und man kriegt das Wackeln nicht so weit runter. Das heißt, was man hier zusätzlich noch braucht, ist ein riesen optisches Auslesesystem, um immer genau zu sagen, wie verformt sich gerade was und wo ist was quasi ein bisschen gerade gequetscht oder gehoben oder so, um das nachher später alles vernünftig rausrechnen zu können, damit man wirklich auf diese Auflösung von 50 Mikrometer kommt. Ansonsten würde man das gar nicht haben. Der Vorteil ist jetzt allerdings, dass man eine riesen Impulsauflösung bekommt, wenn man diese Myonen misst, weil die halt so eine lange Bahn brauchen. Also die kann man nicht durch ein Magnetfeld mal ganz schnell auf eine Kreisbahn lenken, sondern da braucht man jetzt schon ein riesen Magnetfeld und dann werden die auch nur so ein ganz klein bisschen auf eine Kreisbahn gebracht, mehr oder weniger. Nehmen quasi noch eine riesen Strecke zurück und je länger die Strecke ist, in der man das jetzt, die man jetzt quasi nachverfolgen kann, desto größer wird letztendlich die Impulsauflösung. Das ist ganz gut, das ist der Vorteil, den man jetzt bei diesem Myonendetektor am Ende hat.
Kommen wir jetzt zuletzt zu einem kleinen Abschnitt über Elementarteilchen und Teilchen, die man überhaupt an Teilchendetektoren detektieren kann und die einen interessieren. Also ein bisschen der Teilchenzoo der Teilchenphysik. Ich habe sehr oft Teilchen gesagt.
Ich glaube, das machen wir jetzt relativ kurz. Wir sind schon bei einer sehr, sehr langen Folge.
Einfach, dass ihr eine Idee habt, was es da gibt und wie sich das unterscheidet.
Hadron haben wir schon genannt, oder?
Hadron hast du schon genannt. Also grob gibt es einmal Elementarteilchen, also Teilchen, die nicht aus kleineren Teilchen bestehen, und Teilchen, die aus kleineren Teilchen bestehen, also die zusammengesetzt sind. Über die Elementarteilchen hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht. Das heißt, die kennt ihr wahrscheinlich noch, so wie Sachen wie Elektron oder wie Neutrino. Einige davon sind Leptonen, zum Beispiel das Elektron.
Ganz kurz, wenn du das Neutrino erwähnst, das kann hier übrigens nicht detektiert werden.
Ja, das ist ein bisschen schwierig.
Die Detektoren reichen nicht aus. Das heißt, die entstehen da trotzdem, die fliegen aber einfach durch die Detektoren durch. Man sieht sie aber nachher, wenn man die Gesamtenergie zusammenzählt, die Neutrino-Energie fehlt nämlich. Also das kann man durchaus nachweisen.
Genau. Wir hatten ja erwähnt, Leptonen sind Teilchen, die der schwachen Wechselwirkung unterliegen, zum Beispiel das Elektron. Das Gegenteil davon sind Hadronen. Hadronen unterliegen der starken Wechselwirkung, also der Wechselwirkung, die vor allem im Atomkern stattfindet. Und diese Hadronen kommen jetzt in zwei Arten vor, einmal die Mesonen und einmal die Baryonen. Das sind jetzt alles zusammengesetzte Teilchen und zwar bestehen die aus Quarks. Quarks, hatten wir erwähnt, sind die Elementarteilchen, die die starke Wechselwirkung haben und durch diese Gluonen die starke Wechselwirkung untereinander austauschen. Und was man jetzt als Plasma in dieser Art haben könnte, wäre das sogenannte Quark-Gluon-Plasma. Das ist ein sehr hochenergetischer Zustand, den man auch versucht zu finden. Wenn man jetzt aber nicht in diesem ganz extrem hochenergetischen Zustand ist, sondern einfach sich die Teilchen anguckt, die man aus diesen Quarks zusammensetzen kann, dann sind das die Mesonen und die Baryonen. Und jetzt muss man unterscheiden, Mesonen sind Bosonen, also haben einen Spin, der ganzzahlig ist. Entweder 0 oder 1 ist am häufigsten, aber auch 2 ist möglich. Und dann gibt es noch die Baryonen, die Fermionen sind. Das heißt, sie haben einen halbzahligen Spin, also zum Beispiel 1/2 oder 3/2. Und da gibt es so ein paar Beispiele. Bei Mesonen, die man öfter mal hören kann, sind sogenanntes Pion, das Eta-Meson, das Kaon, das D-Meson, das B-Meson. Das sind einfach verschiedene Kombinationen von Quarks, die so kombiniert sind, dass sie keine physikalischen Erhaltungsgrößen oder andere Gesetze verletzen.
Ja, das ist ja prinzipiell die Idee, ne? Also wir haben ja diese Quarks als grundlegende Bausteine von diesen Hadronen an der Stelle und die kann man jetzt beliebig zusammenbauen. Man darf nur nicht irgendwie irgendwelche Gesetze verletzen. Also es gibt jetzt eigentlich so eine Reihe von Randbedingungen und solange davon nichts erfüllt ist, kann man sich quasi alles vorstellen, auch wenn es davon einige Teilchen gibt, die noch gar nicht gefunden wurden. Ne?
Genau.
Wo man sich denkt, eigentlich müsste man die Quarks so zusammenbauen können. Da spricht noch nichts gegen, was wir kennen, aber wir haben die Teilchen noch nicht gefunden. Das ist natürlich ein toller Kandidat, danach dann auch zu suchen.
Bei Mesonen ist es häufig so, dass sie aus zwei Quarks bestehen, damit sie dann eben Spin 1 zum Beispiel haben oder Spin 0. Und da gibt es ein bekannteres Beispiel, das sogenannte Charmonium oder JPSi-Meson. Das besteht dann aus einem Charm-Quark und einem Anti-Charm-Quark. Und genauso gibt es dann halt auch aus den anderen Quarks, die mit ihrem Antiteilchen zusammen ein Teilchen bilden. Das sind relativ viele davon. Aber auch alle anderen Kombinationen sind möglich. Und die gibt es dann in verschiedenen Symmetrie, wie nennt man das dann, Eigenzuständen. Also die haben dann verschiedene Eigenschaften. Da gibt es extrem viele Beispiele. Und die können natürlich auch einmal in ihrem Grundzustand quasi detektiert werden. Aber man kann auch diese Teilchen, diese zusammengesetzten Teilchen anregen. Dann hat man sogenannte Resonanzen. Das ist dann wie bei einem Atom, wenn man das anregt, kann man sich gleich vorstellen. Da gibt es dann auch nochmal wesentlich mehr Teilchen, die man da quasi dann finden kann.
Im Prinzip gibt es mehr oder weniger unendlich viele Teilchen, die man sich hier vorstellen kann. Wir können ja die Quarks zusammenbauen und wir können das Ganze anregen in viele Stufen.
Das stimmt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es unendlich viele wären, weil du ja Probleme hast, beliebig viele Quarks zusammenzukriegen.
Richtig. Das heißt, und wir wissen noch nicht.
Typischerweise limitiert dadurch, dass du bei wenigen Quarks pro Teilchen bleibst.
Und das ist natürlich alles, das sind Gedankenspiele. Wir wissen nicht, ob das in der Realität wirklich auch so vorkommt. Wir haben ja, wie gesagt, viele dieser Zusammensetzungen noch gar nicht gefunden. Und es muss erstmal überhaupt geprüft werden. Stimmt diese Idee so? Kann man das alles so wild variieren, mehr oder weniger? Oder gibt es da irgendwo noch Regeln, andere Bedingungen, die erfüllt sein müssen, die wir so nicht kennen? Ist irgendwo Schluss quasi.
Ganz interessant ist, in den letzten Jahren hat man da noch neue Sachen gefunden. Wie gesagt, Mesonen, habe ich gesagt, sind häufig aus zwei Quarks zusammengesetzt. Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass sie aus vier Quarks zusammengesetzt sein können. Oh Gott, schwierige Wörter. Das nennt sich dann Tetraquark. Und da hat man wirklich Hinweise drauf gefunden an verschiedenen Detektoren, unter anderem am CERN. Die andere Variante von Hadronen sind Baryonen. Wie gesagt, es sind Fermionen. Die bestehen häufig aus drei Quarks. Aus einem Quark können sie nicht bestehen, weil die ja nicht einzeln vorkommen wollen. Das heißt, man hat typischerweise drei Quarks. Dazu gehören dann zum Beispiel Protonen und Neutronen als die bekanntesten Vertreter. Die anderen nennen sich dann werden mit griechischen Buchstaben bezeichnet, zum Beispiel Lambda, Sigma, Xi, Omega und Delta. Und auch da gibt es dann verschiedene Varianten, die positiv geladen sind oder negativ geladen sind oder neutral sind und ganz viele verschiedene Quarks beinhalten können.
Im Prinzip ist das ja gerade nichts anderes als so ein bisschen so eine Auflistung von welche zusammengesetzten Teilchen gibt es hier überhaupt, ja. Aber es ist wie das, was wir am Anfang gesagt haben, das war nicht das Wichtigste. Ja. Wir müssen gucken, aus welchen Quarks bestehen die, genau. Was kann man da wirklich zusammenbauen. Es ist natürlich nicht das Einzige, was man messen kann, sondern was man natürlich probiert für diese moderne neue Physik, was man alles so hört, Stringtheorie und vielleicht Supersymmetrie, da machen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge. Aber es gibt diese ganzen, ja, diese Physik über dem Standardmodell der Teilchenphysik hinaus. Und da werden vor allen Dingen neue Elementarteilchen gesucht, die es noch nicht im Standardmodell gibt. Ja, das heißt, auch die kann man natürlich probieren, mit Beschleunigern zu erzeugen, indem man einfach sehr, sehr viel Energie reinsteckt und dann wirklich Elementarteilchen mit sehr hoher Masse probiert dann zu erzeugen oder auch welche mit sehr, sehr kleiner Masse, die es noch nicht gibt. Dafür braucht man dann aber wiederum keine Teilchenbeschleuniger, weil die sind ja für die hohen Energien zuständig. Da gibt es dann andere Experimente. Das heißt, ja. Das ist ein sehr, sehr interessanter Bereich.
Aber in der Zwischenzeit findet man dann zum Beispiel noch ein Baryon, das auch vorhergesagt war und diesmal dann fünf Quarks beinhaltet, das sogenannte Pentaquark. Also da hat man immer noch schöne Sachen, die man trotzdem findet, auch wenn man jetzt gerade keine neuen Elementarteilchen entdeckt.
Genau, das lässt sich aber mehr oder weniger alles mit den Theorien beschreiben, die wir kennen, die wir haben. Ja, wir erwarten quasi, dass das alles möglich ist, dass man die alle zusammenbauen kann, wie man gerade will, wenn diese Randbedingungen erfüllt sind. Das ist quasi kein Hinweis auf eine neue Physik, auch wenn das Verhalten dieser neu gefundenen Teilchen, wenn das nicht ganz so ist, wie man erwartet, dann natürlich wiederum so ein Hinweis sein kann. Aber diese richtig großen Funde, wie das Higgs-Boson, sind natürlich wirklich, wenn man Elementarteilchen findet, die man so noch nicht kennt. Das ist das, was dann auch den Nobelpreis letztendlich bringt. Ich glaube, das war das für diese
diesjährige Folge.
Längere Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es wurde hinten raus nicht zu theoretisch, beziehungsweise mehr oder weniger listenartig. Wir haben probiert, ein bisschen das grobe Konzept zu finden. Was wollen wir da überhaupt finden? Was wollen wir da entdecken? Ne?
Ich habe auch versucht, das mit den Teilchen einigermaßen kurz zu halten. Es gibt so viele Teilchen und so viele Anregungen. Also da kann man beliebig lange sich durch Listen durchklicken und gucken, was es da alles gibt. Aber
da sind die Elementarteilchen sehr überschaulich. Ja? Das ist überschaubar. Das ist dieses schöne Standardmodell mit seinen drei Generationen. Aber sobald man dann über zusammengesetzte Teilchen redet, da wird es halt beliebig schwierig und kompliziert.
Dann kann man ja noch anfangen, von Atomen zu reden oder von Molekülen und dann wird es beliebig komplex.
Genau, okay, wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, auch an neue Themenvorschläge, schreibt uns, wie gesagt, Physikgeplänkel findet ihr auf Facebook, auf Instagram, physikgeplänkel@gmail.com, Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE ist unsere E-Mail-Adresse, schreibt uns, wir beantworten, soweit es geht, jede E-Mail. Und dann freuen wir uns und wir, ja, nächste Woche, Janis, bist du nächste Woche in Urlaub oder bist du wieder da?
Ich glaube, da bin ich wieder da.
Okay, dann haben wir wahrscheinlich nächste Woche noch schon wieder die nächste Podcast-Folge. Falls nicht, werden wir das auf all unseren Kanälen probieren, kurz mitzuteilen. Dann erstmal eine schöne Woche. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.